Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um die Haftung von Gesellschaftsorganen, insbesondere Geschäftsführern und Vorständen, bei Kartellverstößen. Das Thema möchte ich natürlich nicht alleine bearbeiten. Ich habe mir eine ganz tolle Gästin eingeladen, Dr. Johanna Kübler von Comeo. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Vielen Dank, Christian. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst zu einem wirklich hochaktuellen Thema. Ist ja auch so ein Dauerbrenner, insbesondere die Regressmöglichkeiten bei Organen, bei Kartellverstößen beschäftigen ja auch seit einigen Jahren die Gerichte. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz erzählen, was du so machst. Wie kommst du zum Kartellrecht und was tust du so den ganzen Tag?
Ja, vielen Dank. Ja, das Kartellrecht ist eine schöne Disziplin, die verschiedene Dinge vereint. Das Wirtschaftliche, das Politische und natürlich das Rechtliche. Drauf gekommen bin ich letztlich über das Europarecht, weil das Europarecht sehr früh den freien, den funktionierenden Wettbewerb als Grundprinzip normiert hat in den alten Verträgen. Und das hat ganz große wirtschaftliche Bedeutung, insgesamt für die Volkswirtschaft, aber wie wir gleich sehen werden, auch für Unternehmen und unter Umständen eben auch Organe. Wir machen das in unserer kleinen Spezialkanzlei, Comeo. Wir machen nichts anderes als Kartellrecht, aber das ist ein breit gefächertes Gebiet, in dem wir mit mittlerweile 11 Anwälten tätig sind. Macht großen Spaß.
Und ich darf das ja sagen, ihr seid mit Sicherheit eine der absolut führendsten Kanzleien Deutschland auf diesem Gebiet.
Vielen Dank, eine Frage des Betrachters, würde ich sagen.
Naja, nicht zu viel Bescheidenheit hier. Also ihr seid brillant, das wissen wir. Und deswegen ist es auch toll, dass du dir die Zeit nimmst, heute über dieses Thema zu sprechen. Lass uns mal kurz vielleicht den Rahmen öffnen. Also wir sprechen ja über Kartellrechtsrisiken. Kannst du vielleicht ganz kurz mal erläutern, was sind überhaupt Kartellrechtsrisiken? Wie kann es zu Kartellbußgeldern kommen?
Ja, gerne. Das Kartellrecht wird immer wieder auch als Verfassungsrecht der Wirtschaft bezeichnet, weil es gewisse Grundregeln festlegt, nach denen Unternehmen agieren bzw. nicht agieren dürfen. Ganz wesentlich liegt dem Kartellrecht zugrunde der Gedanke des freien und funktionierenden unbeschränkten Wettbewerbs. Und daraus leiten sich letztlich alle kartellrechtlichen Grundregeln ab. Man darf den Wettbewerb nicht beschränken durch etwa Absprachen, durch abgestimmte Verhaltensweisen, durch einen Missbrauch von Marktmacht oder Ähnliches. Also es ist ein breiter Fächer, alles wieder zurückgeführt auf das Grundprinzip, freier und ungehinderter Wettbewerb führt zu den besten Ergebnissen in der Marktwirtschaft. Deswegen Verfassungsrecht der Wirtschaft. Das bedeutet, dass Verstöße gegen diese Regeln von Behörden, und in Deutschland ist es das Bundeskartellamt, auf EU-Ebene ist es die Europäische Kommission, mit Bußgeldern belegt werden können. Und solche Bußgelder werden verhängt für ganz unterschiedliche Verstöße. Das können die klassischen Preisabsprachen sein, das ist den meisten bekannt. Das können Kundenaufteilungen sein, das können Absprachen bei Ausschreibungen sein. Das kann auch eine vertikale Preisbindung sein, also ein Hersteller, der dem Händler vorgibt, zu welchen Preisen er die Produkte weiter zu verkaufen hat. Es kann aber auch der Missbrauch von Marktmacht sein. Google war jetzt viel in der Presse mit sehr hohen Bußgeldern, weil sie ihre Marktmacht missbrauchen, um kleinere Wettbewerber aus dem Markt zu drängen. Also es geht immer darum, dass das Kartellrecht verhindern will, dass Wettbewerber oder Vertragspartner in ihrem freien Agieren im Markt behindert werden. Und insoweit werden dann Bußgelder gegen Unternehmen verhängt, denen diese Verstöße vorgeworfen bzw. nachgewiesen werden. Und jedenfalls in Deutschland auch gegen Einzelpersonen. In ein paar Einzelfällen mag es auch Haftstrafen geben, aber das ist zumindest in Deutschland die Ausnahme.
Wie spielt denn dieses Europarecht zusammen mit dem deutschen Kartellrecht? Das läuft ja parallel.
Ja, das ist sehr einfach. Bei Sachverhalten, die rein deutsche Dimension haben, greift typischerweise die nationale Behörde, das Bundeskartellamt. Bei grenzüberschreitenden Fällen die Europäische Kommission. Ganz klar ist das natürlich häufig nicht, aber wenn der Kern eines Verstoßes, selbst wenn es gewisse grenzüberschreitende Wirkungen gibt, in Deutschland wäre, würde typischerweise das Bundeskartellamt den Fall aufgreifen.
Und diese Kartellbußgelder gibt es dann nur in Deutschland. Also das europäische Recht sieht keine Individualsanktionen für Geschäftsführer oder Vorstände vor.
Das ist korrekt. Ja. Auf europäischer Ebene gibt es Bußgelder nur gegen Unternehmen. Auf nationaler Ebene, und das ist Deutschland, aber auch andere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, können auch Bußgelder gegen Einzelpersonen verhängen.
Gut, jetzt mal rein hypothetisch, ähnlich im Strafrecht, es gibt ein Kartellverfahren. Jetzt entstehen da ja nicht nur Kosten für potenzielle Geldbußen, sondern auch für Berater, IT, Internal Investigations, was auch immer so rechtliche Beratung sonstiger Art und Weise. Das sind natürlich ganz erhebliche Kosten, die da auf Unternehmen zukommen können. Und vielleicht Schadenersatz auch, ne?
In der Tat, das Risiko bei Kartellverstößen ist deutlich größer als nur in Anführungszeichen das Bußgeld. Das wird häufig, so wie wir das sehen, auch unterschätzt in der Praxis. Du hast es schon erwähnt, Kosten für Verfahren, also Berater, das sind nicht nur Anwaltskanzleien, das können auch Ökonomen sein, die bestimmte Dinge aufarbeiten müssen. Sehr teuer üblicherweise auch IT-Kosten für die Aufarbeitung, wenn unternehmensinterne Daten gesichtet werden. Verträge, die geschlossen wurden, sind unwirksam. Das kann natürlich bei großen Investitionsvorhaben oder Entwicklungskooperationen hohe Schäden verursachen. Auch nicht zu unterschätzen Reputationsschäden im Markt. Man ist für seine Vertragspartner nicht mehr verlässlich, verliert deswegen Geschäft. Also das ist ein wirklich breiter, bunter Strauß an Rechtsfolgen. Und insgesamt kann man nur sagen, die Beteiligung an einem Kartellverstoß kann sehr teuer werden.
Und da liegt natürlich nahe, dass man sich die Frage stellt, wer ist eigentlich dafür verantwortlich gewesen? Wer soll den ganzen Schaden bezahlen?
Tja, das ist im Moment ein ziemlich heißes Thema. Du hattest es eingehend schon erwähnt. Im Ausgangspunkt ist natürlich immer, handelnd sind Personen. Das kann ein Geschäftsführer sein, das kann ein Vorstand sein, das kann ein leitender Angestellter sein, kann auch mal nur ein Vertriebsmitarbeiter sein. Wenn eine solche Person also gegen kartellrechtliche Regeln verstößt, stellt sich die Frage, kann man aus dieser Pflichtverletzung einen Schadensersatzanspruch herleiten? Kann das Unternehmen, das mit dem Bußgeld belegt worden ist und eine Reihe von zusätzlichen Kosten trägt als Folge des Kartellverstoßes, möglicherweise Regress nehmen bei diesen handelnden Personen? Das ist allgemein vorgesehen im Aktiengesetz, § 93 Absatz 2, auch im GmbH-Gesetz, 43 Absatz 2 und auch für leitende Angestellte lässt sich das aus dem allgemeinen Schadensersatzanspruch bei Pflichtverletzungen aus dem BGB in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag durchaus herleiten. So ein Gesetzesverstoß im Außenverhältnis ist typischerweise auch gleichzusetzen mit einer Pflichtverletzung im Innenverhältnis. Also wenn eine Behörde festgestellt hat, dass ein Verstoß begangen worden ist und die Person identifizierbar ist, das ist typischerweise der Fall, denn die handelnde Person ist für das deutsche Kartellverfahren der Anknüpfungspunkt für das Verfahren. Das ist deswegen auch die Hauptbetroffene. Die Unternehmen werden immer nur als Nebenbetroffene bezeichnet. Aber das ist der entscheidende Anknüpfungspunkt. So müssen dann Unternehmen oder können Unternehmen überlegen, ob sie Schadensersatz geltend machen, ob sie Regress nehmen bei ihren Organen. Interessanterweise ist das ein Trend, der sich noch nicht so sehr durchgesetzt hat. Aber es gibt viele Stimmen, die sagen, im Aktienrecht ist der Aufsichtsrat verpflichtet, gegen den Vorstand solche Forderungen geltend zu machen. In der GmbH ist es etwas anders. Da entscheidet das die Gesellschafterversammlung, die ist niemandem sonst gegenüber verantwortlich. Aber in der Aktiengesellschaft ist das eben etwas anders. Insofern ist es erstaunlich, dass es doch in vielen Fällen noch nicht dazu gekommen ist, dass es zumindest versucht wurde. Aber es ist eben ein langjähriger Streit mittlerweile, ob ein Kartellbußgeld oder die sonst darüber hinausgehenden Schäden tatsächlich als regressfähiger Schaden ersetzt werden können.
Ja, ich meine, da kurz nochmal eine Rückfrage. Es gibt ja im Kartellrecht auch diese Linienziehregelung, dass man sich quasi durch Kronzeugenanträge von Bußgeldern befreien kann und so weiter und so fort. Ist das möglicherweise auch ein Grund, warum so eine Haftungsinanspruchnahme vielleicht nicht so betrieben wird, wie man könnte, weil man einerseits vielleicht diese Linienziehregelung in Anspruch nimmt und damit Dinge gesteht, die vielleicht in einem Verfahren erstmal nicht nachweisbar wären, könnte ja eine Idee sein, oder umgekehrt. Da stellt sich auch immer die Frage, ist das dann schadensmindernd zu berücksichtigen, dass man entsprechend solche Maßnahmen getroffen hat? Könnte das ein Grund sein vielleicht?
Also das ist eine sehr gute Frage. Für die Aufklärung eines Verstoßes, gerade wenn man als Kronzeuge den Fall bei der Behörde offenlegen will, braucht man in aller Regel ja die handelnden Personen, die erklären, was passiert ist, die Dokumente beibringen, die schlichtweg den Sachverhalt liefern, den es braucht für einen solchen Kronzeugenantrag. Und da ist, glaube ich, zweierlei zu berücksichtigen. Das eine ist, dass viele Unternehmen Freistellungsvereinbarungen mit den betroffenen Personen schließen, um sicherzustellen, dass die auch wirklich kooperieren. Ja. Nur wenn die kooperieren, bekommt man natürlich den Sachverhalt, den man für den Kronzeugenantrag braucht. Im Gegenzug dafür wird regelmäßig zugesichert, dass es kein Regress genommen wird, dass möglicherweise sogar das Bußgeld, das gegen die Einzelperson verhängt wird, übernommen wird, etc. Also das ist durchaus ein Interessenkonflikt auch etwa bei einer AG für den Aufsichtsrat. Womit wendet man mehr Schaden vom Unternehmen ab? Mit dem Kronzeugenantrag oder mit dem Regress beim Vorstand? Der zweite Punkt ist, dass für Vorstände oder Geschäftsführer der Anreiz zu kooperieren bzw. Verstöße offenzulegen natürlich geringer wird, wenn sie fürchten müssen, dass sie hinterher in Regress genommen werden. Ja. Also ein bisschen haben wir da ja eine Spannungssituation, sag ich mal.
Manche kommen dann doch auf die Idee, eben jetzt die Spannungssituation so aufzulösen, erstmal die Haftungsanspruchnahme zu machen. Und da gibt es jetzt ja aktuelle rechtliche Entwicklungen, auch Urteile.
Also es gibt in der Tat eine Reihe von aktuellen Entwicklungen zu der rechtlichen Situation. Es gab schon einige Entscheidungen Mitte der 10er Jahre zu diesem Komplex und relativ aktuell im Bereich Edelstahlkartell ein Verfahrensweg, der relativ viel Aufsehen erregt hat. Und es gab jetzt die Hoffnung, dass das durch den BGH geklärt wird. Dort hing der Fall an und wurde jetzt Anfang des Jahres entschieden, aber nicht wirklich entschieden, denn es gab eine Vorlage zum EuGH. Der Hintergrund ist das Edelstahlkartell in Deutschland. Das war ein relativ klassisches Preiskartell, bei dem man sich auf ein gemeinsames Preissystem geeinigt hat und zusätzlich über bestimmte Zuschläge, die auf Legierungen etc. zu zahlen sind, abgestimmt hat. Das Bundeskartellamt hat Bußgelder verhängt, insgesamt mehr als 350 Millionen Euro. Das war im Jahr 2018. Ein Unternehmen hat ein Bußgeld in Höhe von etwas mehr als 4 Millionen Euro erhalten und der Geschäftsführer ein Bußgeld, ein individuelles Bußgeld von 126.000. Gegen diesen Geschäftsführer, der gleichzeitig auch Mitglied des Vorstands der AG, also der Muttergesellschaft der GmbH war, hat jetzt sowohl die GmbH als auch die AG geklagt. Und zwar sowohl auf Regress hinsichtlich des gezahlten Bußgelds des Unternehmens, als auch für die sogenannten Aufklärungskosten, also Rechtsberatung, IT-Kosten etc. plus auf die Feststellung der Haftung für künftige Schäden. Mhm. Das sind insbesondere natürlich Schadensersatzforderungen von Dritten, die aufgrund des Kartells zu hohe Preise bezahlt haben. Das ging durch die Instanzen mit etwas unterschiedlichen Ausgängen bis zum BGH, der jetzt zum Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat mit der durchaus spannenden Frage, ob eigentlich Artikel 101 AEUV, das ist im Prinzip das klassische Kartellverbot auf europäischer Ebene, einer Regelung im nationalen Recht entgegensteht, nach der ein Unternehmen, gegen das ein Bußgeld wegen eines Kartellrechtsverstoßes verhängt worden ist, seine Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder in Regress nehmen kann. Zu dieser Frage gibt es eine Reihe von Meinungen. Das Ganze ist, wie gesagt, strittig und wir sind gespannt, worauf es rausläuft. Grundsätzlich für einen Regress spricht zunächst mal, dass eine Pflichtverletzung begangen worden ist, die zu einem Schaden geführt hat. Und ein solcher Schaden, den man verursacht hat, muss man grundsätzlich ersetzen. Das ist ein relativ einfaches Grundprinzip, das dem Zivilrecht zugrunde liegt. Dagegen könnte sprechen, dass jedenfalls in Deutschland das Bußgeld gegen Personen, die an einem Kartell beteiligt waren, auf maximal 1 Million Euro gedeckelt ist im Gesetz. Also das ist sozusagen eine klare Begrenzung, was die persönliche Exponierung angeht. Typischerweise werden diese Bußgelder in der Höhe von etwa einem Jahresgehalt verhängt. Die etwas differenziertere Betrachtung, und so hat es auch das OLG gemacht, in diesem Fall Edelstahlkartell, und so hat es auch der BGH in seiner Vorlagefrage angedeutet, ist, dass das Bußgeld als solches wohl nicht als Schaden qualifiziert werden kann, weil es explizit gegen das Unternehmen gerichtet ist. Insofern hat es einen etwas anderen Charakter als ein normaler Vermögensschaden, den man verursacht. Ein solcher Regress könnte zudem den Zweck des Kartellbußgelds vereiteln. Denn mit dem Bußgeld soll gerade das Vermögen des Unternehmens nachhaltig getroffen werden und nicht eine Individualperson. IT-Kosten, Rechtsberatungskosten werden insoweit häufig als, ich sag mal, Annexkosten betrachtet, denn die stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verfahren und dem Kartellbußgeld. Insofern ist die Frage, muss man 43 GmbH-Gesetz und 93 Aktiengesetz einschränkend auslegen nach den EU-rechtlichen Vorgaben? Die ständige Rechtsprechung des EuGH sagt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass die nationalen Behörden wirksame und abschreckende Bußgelder verhängen können, wenn gegen das Kartellverbot verstoßen worden ist. Und ein Regress gegen einzelne, gegen handelnde Personen könnte diesem Ziel zuwiderlaufen. Das könnte sozusagen den Zweck und den Sinn dieser Vorgaben mindern. Ja, der Zweck der Abschreckung durch Bußgelder, und zwar Abschreckung der Unternehmen gegen Verstöße, wird natürlich durch hohe Bußgelder erreicht. Beispiele, das Edelstahlkartell hatte ich schon genannt, mit den mehr als 350 Millionen. In Deutschland das Wurstkartell mit 340 Millionen, Welslager 950 Millionen, Kundenaufteilungen im Bereich Aufzüge und Fahrtreppen mit über 800 Millionen, Marktaufteilungen, Absprachen bei Ausschreibungen. Das Schienenkartell ist relativ bekannt in Deutschland mit über 120 Millionen. Also das sind große Beträge, von denen wir da reden. Und diese abschreckende Wirkung würde oder könnte bei einem Regress natürlich deutlich gemindert werden. Und man kann insoweit eine Parallele ziehen, und das hat der BGH in seiner Vorlagefrage auch gemacht, dass der EuGH schon entschieden hat, dass auch eine nur teilweise steuerliche Absetzbarkeit von Geldbußen nicht möglich sein darf, weil das die abschreckende Wirkung erheblich reduzieren würde. Und insofern könnte man bei Regress sagen, naja, das ist ein Erstrechtsschluss, denn Regress würde ja vollständigen Ersatz bedeuten. Insofern ist das ein Argument, von dem ich annehme, dass das beim EuGH so bestätigt wird. Also ich würde davon ausgehen, dass Bußgelder tatsächlich nicht regressfähig sind gegenüber den handelnden Personen. Anders ist das möglicherweise bei den Folgeschäden, also Schadensersatzklagen Dritter und Reputationsverlust etc., wobei beim Reputationsverlust natürlich die Quantifizierung schwierig werden könnte.
Das ist interessant, das ist ein struktureller Unterschied zu den Geldbußen nach 30 OWIG im normalen Strafrecht. Da gibt es ja den Abschöpfungsteil und den Sanktionsteil. Und da kann man relativ einfach differenzieren, was wird abgeschöpft und was ist die bloße Sanktion. Und den Abschöpfungsteil kann man dann ja auch nach herrschender Meinung sogar von der Steuer absetzen. Ja, das ist einfach ein Unterschied. Und die Kartellbuße ist quasi eine Pauschalgeldbuße, obwohl sie sicher auch eine Abschöpfungskomponente enthält.
Theoretisch ja. Praktisch sagt das Bundeskartellamt regelmäßig, dass das Bußgeld, das sie verhängt haben, nur den ahnenden Teil
abdeckt. Genau, dass sie nur den ahnenden Teil abdeckt. Und dann macht das ja Sinn, wenn man so.
Genau.
Ja. Genau. Spannend. Okay, das heißt, du erwartest, dass der EuGH sagen wird, also jedenfalls die Geldbuße und die Annexkosten sind nicht regressfähig, aber weitere Kosten könnten unter Umständen regressfähig sein.
Genau. Ich bin gespannt, wann das passieren wird, wissen wir nicht. Aber derzeit scheinen die Argumente in diese Richtung zu gehen. Und basierend auf der bisherigen Rechtsprechung des EuGHs, auch zum unionsrechtlichen Effektivitätsprinzip, Kartelldurchsetzung und Kartellbußgelder spielen eine ganz große Rolle. Insofern gehe ich deswegen davon aus, dass das so kommen wird. Ja.
Okay, wir werden natürlich die Beschlüsse in die Shownotes packen. Dann können Sie das selber nachlesen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber was bedeutet denn das jetzt eigentlich für Unternehmen und Organe von Gesellschaften? Das ist ja immer noch sehr viel Unsicherheit drin.
In der Tat, da ist viel Unsicherheit drin, zumal, ich habe ja die Höhe der Bußgelder schon angesprochen, da kommt natürlich auch die begrenzte finanzielle Leistungsfähigkeit der betroffenen Einzelpersonen mit ins Spiel. Wie effektiv ist das eigentlich? Es hat mit Sicherheit hohe abschreckende Wirkung. Mhm. Also wenn Unternehmen vielleicht künftig nicht Bußgelder, aber potenzielle Schadensersatzforderungen von Dritten gegenüber Geschäftsführern oder Vorständen geltend machen können, dann erhöht sich das Risiko für diese Einzelpersonen natürlich ungemein.
Klar.
Das ist, glaube ich, was man berücksichtigen muss. Die Freistellungsvereinbarungen hatte ich schon angesprochen. Die spielen eine gewisse Rolle, wenn die Einzelperson kooperiert im Zuge der Kronzeugenregelung. Ein Problem, das wir in der Praxis sehen, sind falsch gesetzte finanzielle Anreize bei der Vergütung. Wenn performance- oder erfolgsbasiert vergütet wird, schafft das eher Anreize für Geschäftsführer zum Beispiel, vielleicht aber auch Vertriebsleiter, möglicherweise Geschäfte auf Wegen zu machen, die nicht ganz konform sind mit dem Kartellverbot. Insofern ist das auch was man überdenken könnte. Insgesamt kann man nur empfehlen, dass alle darauf achten, dass das Kartellrecht eingehalten wird. Die Risiken sind hoch, man kann im Zweifel Rechtsrat einholen. Es sollte intern dokumentiert werden, warum man welche Dinge macht. Vielleicht hat es auch mal eine Weisung gegeben, die man befolgt. Alle diese Dinge spielen eine ganz große Rolle. Vertragliche Haftungsbegrenzungen und unternehmensintern sind denkbar, für Vorsatz aber natürlich in der Regel nicht machbar. Das Gleiche gilt für Versicherungen, die Vorsatzverstöße typischerweise natürlich nicht mit abdecken. Insgesamt, wir reden immer von einem Spruch, der bislang vor allem für Unternehmen galt. Ich glaube, jetzt kann man das auch auf Einzelpersonen übertragen. If you think compliance is expensive, try non-compliance.
Danke, liebe Johanna. Das ist ein schönes Schlusswort.
Ich glaube, wir sind auch wirklich sehr erschöpfend durch das Thema durchgegangen. Es sei denn, dir fällt noch irgendwas ein.
Es bleibt spannend.
Es bleibt spannend. Ja, es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Ja, deswegen ist es auch wichtig, dass ich deine Kontaktdetails in den Shownotes verlinke. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, können Sie sich gerne direkt an Frau Dr. Kübler wenden. Falls Sie Fragen an mich haben, dann gerne unter info@rosinus-on-r.com. Dann bleibt mir nur, liebe Johanna, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war toll und sehr erhellend.
Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
Und ich denke, wir sehen uns wieder, wenn die Entscheidungen gefallen sind, oder?
Sehr gerne.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.
Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens, natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.